Ich sehe in einigen Gesichtern, dass Sie mich hier nicht erwartet haben hier vorne. Es hat sich aber so ergeben, dass Peter mich gebeten hat, heute Nachmittag hier zu sprechen und Gottes Wort zu verkündigen. Ja, und ich stehe hier und fühle mich so wie die Jünger da vor Jesus mit den 2 Fischen und 5 Broten. So war es doch, glaube ich. Die so standen vor Jesus und sagten, ja, diese 5000 Männer und die Frauen, die noch dazu gekommen sind, ja, und hier ein paar Brote und Fische. So empfinde ich mich heute Nachmittag und ich hoffe, dass der Herr das Brot und die Fische vermehrt, dass er uns Speise gibt. Und darum beten wir auch jetzt. Jesus, ich will dir danken, dass wir zu dir kommen dürfen. Und Herr, wir kommen mit dem, was wir haben. Und oft ist es nicht sehr viel, was wir bringen können, Jesus. Und doch bringen wir es dir und bitten dich, dass du es segnest. Und bitten dich vor allen Dingen, dass du dein Wort heute, jetzt am Abend segnest, dass du selber zu uns redest. Und dass du ja mich nur gebrauchst als das Mundstück, durch das du reden möchtest. Und wir danken dir, dass dein Wort so stark ist, so mächtig. Ja, und dass dein Wort auch heute noch genauso Gültigkeit hat. Und danke, dass wir ja, uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Und wir wollen dir auch schon jetzt dafür danken, dass du reden willst. Danke dafür. So segne du uns beim Hören und segne du auch beim Reden. Amen. Ja, bis heute Nachmittag wusste ich noch nicht, was ich reden sollte oder wollte. Ich habe hin und her überlegt, was vielleicht sinnvoll wäre. Und da bin ich doch bei Josef stehen geblieben. Ich mache weiter. Das heißt, ich werde ein Stück nochmal zurückgehen und das betrachten, was Peter heute Morgen schon so gesagt hat. Und dann gehen wir ins 41. Kapitel hinein. Und diese Person Josef, ich muss ehrlich sagen, die fasziniert mich. Dieser ja, Boy mit 17 Jahren, verkauft als Sklave nach Ägypten und dort, ja, Sklaverei war sicherlich keine angenehme Sache damals. Die Leute, die wurden wirklich gebraucht und missbraucht und was weiß ich alles. Die Herren konnten mit ihren Sklaven machen, was sie wollten. Und Potiphar war sicherlich keine Person, die einfach war. Er war der Chef der Garde. Und er war sicherlich ein rauer Mensch. Wenn man dem glauben darf, war er auch der Chef des Gefängnisses, in dem Josef dann gelandet ist. Und die Menschen waren dort schon ziemlich brutal. Und der Josef, der kommt mit 17 Jahren beim Vater gehegt und gepflegt. Hat er so einen besonderen Rock bekommen, besondere Kleidung. Der Vater hat sich ganz besonders um gekümmert. Und er kommt so mit einem weißen Kittel da in die Gefangenschaft, hat wahrscheinlich nicht sehr viel körperlich arbeiten müssen. Wir lesen davon, dass die Brüder von Josef, die waren auf dem Feld, haben dort gehütet. Und der Vater sandte diesen Josef von Zeit zu Zeit da aufs Feld, um zu schauen, wie es ihnen geht. Und das ist wieder zurückgekommen, aber so selber musste er wahrscheinlich nicht sehr viel tun. Die hatten ja auch genug Mitarbeiter, wenn man so sieht, die großen Herden und die Leute, die damals Jakob gehörten, das waren sicherlich Massen. Also wir wissen von Abraham, Abraham hat doch auch Jahrhunderte von Leuten gehabt, die unter ihm gearbeitet haben. Er konnte sogar mit diesen Leuten da ein ganzes Heer in die Flucht schlagen, so viele waren bei ihm. Und sicherlich hat auch Jakob so viele Leute da gehabt. Und Josef hat ein ziemlich gutes Leben vorher führen dürfen. Und dann plötzlich, von einem Tag auf den anderen, diese Wende, zuerst als großer Mann mit einem schönen Rock, plötzlich in den Ketten als Sklave und muss dort dann bei Potiphar ja, Sklavenarbeit verrichten, richtig hart arbeiten. Das war nicht nur so. Wir lesen das so schnell durch und wir denken, ja, jemand, der wirklich Gott gehorsam war und so weiter, der war Sklave. Aber es war sicherlich eine ganz harte Zeit für diesen Josef. Und er hat dort treu gedient bei Potiphar, obwohl er ein harter Mann wahrscheinlich war. Und es ist so weit gekommen, dass er dann, ja, über das ganze Haus gesetzt war. Er war der Chef des Hauses, der war der Verwalter des Hauses. Er war dann derjenige, der wiederum gehen durfte und schauen durfte und beaufsichtigen durfte, die anderen, die dort Arbeiten verrichten konnten oder mussten. Und er war halt über alles gesetzt. Er ist von unten hochgekommen, weil Gott, so lesen wir immer wieder, weil Gott mit ihm war. Und Potiphar, dieser Mann, hat es gemerkt und gesehen, Gott ist mit Josef. Und dieser junge Mann, damals 17 Jahre und dann ja ein bisschen im Alter fortschreitend, dieser Josef, der ist jemand, der verlässlich ist, er ist jemand, der wirklich treu ist in dem, was er zu tun hat. Und es gelingt auch ihm, was er tut. Es ist nicht so, dass, wenn er was anfasst, ist gleich zerbrochen, so einen kann er nicht gebrauchen, der Potiphar. Josef ist jemand, dem es auch gelingt. Gott gibt ihm Gnade, dass er die Arbeit, die er tun musste, er tut sie gut. Aber dann kommt es ganz hart. Dann ist die Frau von Potiphar auf einmal auf ihn gekommen. Junger Mann, vielleicht so knapp über 20 Jahre. Wahrscheinlich von der Sklavenarbeit auch gut Muckis bekommen, weil damals musste man hart arbeiten und er war wahrscheinlich ziemlich gut aussehend, nicht so wie ich, dicken Bauch und kleine Beine, kurze Beine. Er war wahrscheinlich gut gebildet und die Frau hat ein Auge auf ihn geworfen, die Frau von Potiphar, und ja, wollte mit ihm zusammen schlafen. Und Josef war da ganz knallhart. Es fiel ihm sicher nicht leicht. Es war keine Sache, wir lesen so, Josef wollte das nicht machen, das lesen wir so. Aber ich denke, es war wirklich eine Versuchung für diesen jungen Mann. Er ist jemand, der von unten nach oben gekommen ist. Jemand, der ja jetzt von den Leuten höflich gegrüßt wurde. Jemand, der Ansehen hatte. Und diese Versuchung da. Er hat aber widerstanden. Und was passiert mit ihm? Ja, er landet im Knast. Und wir lesen so im Knast. Das ist auch wiederum so eine Sache. Ich habe im Kapitel 41 gelesen, dazu kommen wir heute noch, aber ich nehme das mal kurz vorweg. Und sie entließen ihn schnell aus dem Loch, so ist es hier geschrieben, aus dem Loch, Kapitel 41, Vers 14. Es war nicht so ein Gefängnis, wie wir es heute kennen. Zwar Mauern ringsumher, aber zum Teil Einzelzellen, zum Teil mit Fernseher und was weiß ich. Das war es sicherlich nicht. Wir identifizieren die Sachen, die wir lesen, mit dem, was wir aus unserer Zeit kennen. Es war damals wirklich ganz anders. Es war ein Loch, es war ein Verlies, es war sicherlich irgendwo unter der Erde. Ich weiß nicht, ob er in dieser Zeit die Sonne zu Gesicht bekommen hat, die Zeit, als er im Knast war. Ich weiß es nicht. Vielleicht gab es irgendwo ein kleines Loch, wo sie dann ein bisschen Sonnenschein hineinbekamen. Aber es war wirklich ein Verlies. Es war eine Umgebung, die wirklich ja, schlimmer, als man denken kann, war. Und dieser Josef vom Aufseherposten da im Knast. Und wahrscheinlich, wenn man es dem glauben darf, war Potiphar derjenige, der den Knast beaufsichtigte. Und wahrscheinlich war er auch hart zu ihm. Ich weiß es nicht, ob es von Anfang an war, dass er Gunst gefunden hat bei dem Vorsteher des Gefängnisses. Das weiß ich nicht. Wir wissen auch nicht, um welche Zeit das war. Wir wissen nur, Josef war 17 Jahre alt, als er in die Sklaverei verkauft wurde. Mit 30 Jahren ist er vor Potiphar, nicht vor Potiphar, vor dem Pharao erschienen. Also es sind 13 Jahre dazwischen. Wie die Zeitaufteilung war, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie viele Jahre er im Gefängnis dort unten verbracht hatte. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen, dass es mindestens 2 Jahre waren, aber wahrscheinlich so einige Jahre mehr, die er dort unten ja in diesem Loch verbrachte. Josef von ganz oben nach ganz unten wieder gekommen, hochgerackert, gerade es geschafft, Ansehen zu bekommen und dann wieder ganz unten zu landen. Es ist nicht leicht, wenn wir solche Wege gehen müssen. Es gibt Zeiten, wo auch bei uns es so erscheint, dass wir ja, merken in unserem Leben, laufen die Sachen nicht glatt. Wir versuchen es und dann denken wir, ja, es sind Erfolge zu sehen und plötzlich so ein Schlag und wir sind wieder ganz weit unten. Und dann geht es wieder weiter los und oft resignieren wir. Oft sagen wir, es lohnt sich nicht. Josef war in dieser Situation, aber wir sehen, dass er anders war. Er war dort zwar im Knast, aber er war nicht verbittert. Er war zwar in seiner Stellung nicht sehr hoch in dieser Zeit, aber er war nicht verbittert. Er war jemand, der immer noch das Wohl der anderen sah. Er war immer noch derjenige, der sich Zeit für andere genommen hat. Er war dann von dem Leiter dieses Gefängnisses befördert worden. Ihm wurde dann zwar alle möglichen Gewalten gegeben in dem Gefängnis, aber er war dort im Gefängnis. Und warum hat er so diese Gunst bekommen? Weil er auch da nicht einfach jetzt gesagt hat, jetzt war es das, ich mache nichts mehr. Gott hat mich es geschenkt, dass ich ein bisschen hochkomme, nachdem ich in Sklaverei verkauft wurde und jetzt bin ich wieder ganz unten gelandet. Das reicht jetzt, ich mache nicht mehr mit dem Wegen Gottes. Nein, er hat sich Zeit genommen für andere, er hat den anderen gedient. Und er war dann auch derjenige, der beauftragt wurde, dem Mundschenk und dem Bäcker dort zu dienen. Ich weiß nicht, wie lange sie dann dort in dem Gefängnis waren zusammen, aber Josef war da und hat, Peter sagte, Morgenkaffee gebracht oder so. Ich weiß nicht, ob es Morgenkaffee gab, ich weiß nicht, ob es Kaffee damals gab, aber er hat ihnen am Morgen oder so gedient und er merkte, dass etwas bei diesen Leuten auf einmal nicht stimmt. An diesem einen besonderen Morgen merkt er, da ist was anders. Die sind anders, die Leute. Und Josef sieht das. Jemand, der nur mit sich selbst beschäftigt ist, der verbittert ist, der kann nicht sehen, was mit den anderen los ist. Er sieht nur sich und nicht die anderen. Aber Josef hier im Gefängnis, er sieht diese Menschen und er merkt sofort, da stimmt etwas nicht bei denen. Dann konnte er gesagt haben, naja, okay, ich war bei Potiphar, bin ins Knast gekommen, die waren beim Pharao, waren dort in Ungunst gefallen, sind ins Knast gekommen, wir sind in der gleichen Ebene und gut. Aber nein, er sagt, was ist los mit euch? Was ist passiert? Warum seid ihr so anders jetzt gerade an diesem Morgen? Die Not der anderen, die ging ihm was an. Er hat sich um die Not der anderen gekümmert. Und ich dachte da an Jesus. Jesus war kein Egoist. Ihm ging die Not der anderen an. Er sah den anderen immer wieder. Er ist durch die Gegend gegangen und er sah die Personen, die in Not waren, die litten. Und er hat sich um sie gekümmert. Und Josef ist so ein Vorbild auch in dieser Hinsicht. Er sieht die Not der anderen. Ihm geht es nicht gut. Vom Essen wahrscheinlich auch nicht und so kein Bett, nur so Steine auf dem Boden und so keine Sonne. Ihm geht es nicht gut. Aber er sieht die Not des anderen und er kümmert sich um diese Leute. Ja, und dann sagen die Leute, ja, wir hatten Träume. Und bei Josef klingeln die Glocken. Oh, 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 Träume. Hatte er nicht auch schon mal Träume? Und irgendwie, ja, die Träume, die er so hatte, so diese Sterne und Mond und Sonne, die sich so vor ihm beugen und dann diese Ehren oder Gaben, die sich vor ihm so beugen. Ja, er ist da im Knast. Die Träume, die er so hatte damals, denen er so prahlerisch nach außen gegangen ist, tja, er war hier im Knast, die sind nicht in Erfüllung gegangen. Und hier sind wieder Leute und die haben Träume. Aber Josef sagt, erzählt mir eure Träume. Er sagt, kommen die Deutungen nicht von Gott? erzählt es mir doch. Er weiß, okay, ich hatte Träume und ich bin hier in der Gosse. Aber es ist dennoch wahr. Gott kennt die Deutung dieser Träume. Gott weiß darum. Und Gott kann auch die Antwort geben. Und hier sind diese Leute, die haben Träume. Und die haben auch Not damit. Und sie kommen zu Josef. Und Josef deutet ihnen die Träume. Gott spricht durch Träume. Das muss man einfach so sagen. Bei Jakob lesen wir das, dass er in einem Traum zu ihm gesprochen hat. Er hat sogar zu einem Laban im Traum gesprochen. Ein Egoist, der nur das Seine suchte. Zu dem hat er im Traum gesprochen. Und Gott gibt auch ganz klar Vorhersagen. Gerade in der Apostelgeschichte lesen wir, dass eure Ältesten so werden Träume haben und so weiter. Und wenn wir an Josef denken, nicht den Josef, der hier ist, sondern der Josef, der Pflegevater von Jesus, auch zu ihm wurde in Träumen gesprochen, dass er zum Beispiel Bethlehem verlassen sollte und nach Ägypten ziehen sollte. Das wurde ihm in einem Traum gesagt. Gott spricht durch Träume, das müssen wir einfach so sagen. Gott kann Träume benutzen, um seinen Willen kundzutun, den Menschen zu sagen, in bestimmter Weise, was passieren wird oder in welche Richtung es geht. Gott gebraucht Träume. Aber wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir diese Träume nicht überdeuten. Einige Leute, die legen so viel Wert auf Träume und versuchen sie irgendwie zu überziehen und haben immer wieder Träume. In dem Prediger, da lesen wir auch so einen Vers in 5, Vers 2. Und hier sagt Salomo, der weise Mann, der viel Erfahrung hatte und gute Sprüche machen konnte. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielen Reden. Also Salomo sagt, Träume kommen von viel Geschäftigkeit. Und dann weiter in Vers 6, denn wo man viel träumt, da werden auch viel nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Also so eine kleine Warnung. Träume, Gott gebraucht Träume. Aber Vorsicht, nicht überziehen. Und man kann auch Träume selber deuten. Und man kann auch Träume haben, die wirklich verkehrt sind. Und da sagt ein Jeremia 23, da spricht Gott, 23, 25 bis 28. Ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen Lügen weissagen und sagen, ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Wie lange soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben? Und die Propheten, die selbst erfundenen Betrug weissagen, haben sie nicht im Sinn, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit zu bringen durch die Träume, die sie einander erzählen, gleich wie ihre Väter meinen Namen vergessen haben über den Baal. Also ist es so eine Sache mit den Träumen. Gott gebraucht Träume, wir müssen aber vorsichtig sein und einige Leute gebrauchen Träume, um das Volk Gottes zu verunsichern oder auch in die Irre zu führen. Das ist so ganz kurz zu dem Thema Träume. Aber diese Leute hier, der Mundschenk und der Bäcker, sie haben Träume von Gott gehabt. Gott wollte ihnen was sagen. Und Josef ist derjenige, der es ihnen übersetzt, damit sie es verstehen, was Gott ihnen sagen möchte. Der eine Traum war positiv, der andere Traum war sehr negativ. Für einen bedeutete es, dass er wieder in sein Amt erhoben wird und beim Pharao wieder als Mundschenk dienen darf. Der Bäcker, er wurde erhängt. Was mir da so aufgeht, wenn Gott uns etwas klar macht, dann müssen wir die ganze Wahrheit sagen, auch dann, wenn es nicht einfach ist. Ich weiß nicht, ob Josef das einfach so sagen konnte, diesem Bäcker, als er ihm offenbarte, was er auch geträumt hatte. Es war eine harte Botschaft, die er überbringen musste, aber es ging darum, dass die ganze Wahrheit rauskommen muss. Und es war wäre sicherlich falsch gewesen, wenn Josef gesagt hätte, na ja, warte mal ab. Gott hat diesen Traum dem Mann gegeben, damit er erfährt und sich vorbereiten kann auf diesen Tag. Und was noch interessant ist, diese Deutung, die Josef hier macht, die ist ganz präzise. Er sagt nicht, ja, vielleicht, oft ist es ja so, in einigen Gemeinden passiert das so, dass man Träume hat und was weiß ich, aber die Auslegungen sind so vage, man kann das nicht richtig zuordnen und deuten. Alles passt oder auch gar nichts passt. Bei Josef war es ganz klar, in 3 Tagen wird es passieren. Er hat ganz klar gesagt, und diese Leute und all die es gehört haben, die konnten es genau prüfen. Die konnten diese 3 Tage abzählen und dann haben sie erfahren, ja, es ist wirklich wahr, was Josef sagte. Es ist wirklich hundertprozentig so. Es war keine vage Geschichte. Josef hat genauso, wie Gott es gezeigt hat, ganz präzise Sachen weitergegeben, die Träume, die halt den Leuten gezeigt worden sind. Ja, und Josef, er hat diesen Leuten gedient. Und die Leute, die kamen dann, der eine halt wieder zu seinem Amt, der andere wurde umgebracht. Aber Josef, er hat auch gesagt, diesem einen Mundschenk, dass doch er ihn aus diesem Loch rausholen sollte. Und der hat es damals auch groß und heilig versprochen, dass er es machen wird. Und dann lesen wir in Vers 23 im 40. Kapitel. Und der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Josef, der mittlerweile 28 Jahre alt ist, weil 2 Jahre später ist er dann rausgekommen, der 28 Jahre alt ist, dieser Josef, der dachte, naja, vielleicht komme ich jetzt bald raus. Ich bin jetzt schon so lange hier im Knast gewesen. Vielleicht ist es wirklich so, dass ich bald rauskomme. Und wie gesagt, er bat diesen Mundschenk, dass er ihn da rausholen, dass er an ihn denken sollte. Und immerhin, dieser Mundschenk hatte Kontakt zu den obersten Personen. Er war der Mundschenk des Pharao, der alle Macht hatte. Und wir lesen, er vergaß ihn. Ich fragte mich, wie es ihm wohl gegangen ist. Er wartet 1 Tag, 2 Tage. Er war ja auch unschuldig, das hat er ja auch gesagt. Es passiert nichts. Er wartet 1 Woche, 2 Wochen, dann werden das Monate, dann ist ein halbes Jahr vergangen. Und es passiert einfach nichts. Ich kann mir vorstellen, dass Josef wieder schon zum Teil irgendwie ja, gedacht hat, warum passiert da einfach nichts. Jetzt ist schon wieder was gegangen, es waren Schritte nach vorne und jetzt ist so ein Halt da. Es passiert jetzt nichts mehr. Und ich denke, in dieser Zeit musste Josef auch was lernen. Er musste es lernen, dass er sich Gott unterordnet und dass er auf den Willen Gottes vertraut. In der Zeit wusste Josef natürlich nicht, was kommen wird. Er war im Knast. Er sah nicht, was dann später kommen würde. Wir sehen das und wir sagen, ja, und dann? Wir sehen ein Happy End. Aber er war da im Knast. Und er war dort mit Gott, das wusste er. Aber er war immer noch dort. Und er dachte, wann komme ich denn endlich hier raus? Soll ich wirklich mein ganzes Leben hier in diesem Loch verbringen? Ist es wirklich Gottes Wille für mich, dass ich die ganze Zeit, die ich noch zu leben habe, hier unten bleiben muss? Und ich denke, Josef musste einfach sich dort unterordnen. Es war eine ganz schwere Situation. In Jeremia 17, da lesen wir so Verse, die auch in dieser Richtung so sprechen. Da spricht nämlich auch Gott. Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. In einer gewissen Weise dachte Josef, dieser Mundschenk, der kann mir doch helfen. Der hat doch Kontakt zu der obersten Ebene. Er kann mir doch helfen. Und doch heißt es hier, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut, der auf Menschen ein Vertrauen setzt. Es war nicht falsch, dass Josef diesem Mundschenk sagte, gedenke meiner, wenn du wieder da im Amt bist. Es war nicht falsch. Und doch sagt Gott, wer auf Menschen vertraut, der ist verflucht. Und wiederum im Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Und Josef musste das hier im Knast lernen, die Zuversicht auf Gott zu setzen, so schwer es ihm auch gefallen ist, so hart die Lektion auch für ihn war. Er musste es lernen, auf Gott zu vertrauen. Und diese Phasen, wo wir denken, es passiert bei uns nichts, sind oft Vorbereitungsphasen, wo Gott uns im Charakter aufbaut, wo wir umgeformt werden ins Bildnis Jesu hinein. Wenn wir diese Phasen erleben, wo wir denken, es passiert doch eigentlich nichts in meinem Leben, es ist alles so irgendwie tot. Es sind sehr oft Phasen, wo Gott doch an uns arbeitet. Es sind keine Phasen, wo Gott ohne Taten ist. Er ist da beim Arbeiten. Und gerade so zu lernen, auf Gott zu vertrauen, das ist oft so schwer. Gerade zu lernen, zu warten, ist oft so schwer. Wir möchten immer alles sofort haben. Wenn wir eine Verheißung von Gott haben, dann möchten wir, dass sie sofort in Erfüllung geht. Aber das Warten, das fällt so schwer. Und das war auch bei Josef sicherlich nicht anders. Er war auch ein Mensch und er musste noch warten. Dave Guzik hat gesagt, alle Leute, die von Gott ganz groß gebraucht wurden, wurden auch lange vorbereitet. Wenn wir jetzt an Mose denken, bei ihm waren es 40 Jahre, die er vorbereitet wurde. 40 Jahre, wo er da in der Wüste steckte mit ein paar Schafen. Vorher dachte er, er ist der große Mann für Gott, um das Volk Israel zu erretten. 40 Jahre erstmal auf der Weide irgendwo stecken, wo gar nichts ist, nur Steine, ein paar Sträucher, die dort wuchsen. Langweilig, total öde. Bei Josef waren das hier 2 Jahre, die er warten muss, bis etwas passiert. Und das ist vielleicht auch für uns eine Sache. Wir müssen es auch lernen, uns so Gott zu unterordnen und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Es fällt schwer, es fällt mir schwer. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch vielleicht nicht anders in der Hinsicht seid, dass es schwer fällt, einfach zu warten, bis Gott etwas tut. Das lange Warten, das ist eine Sache, die wir nicht so möchten. Wir möchten die Zeit effizient nutzen. Wir möchten die Zeit so schnell wie möglich erfüllt sehen. Aber Gott ist nicht so. Er hat die Unendlichkeit vor sich, die Ewigkeit. Er hat ganz andere Zeitgefühle wie wir. Und er macht das dann auch ab und zu deutlich. Aber eigentlich uns zum Besten. Weil wir diese Lektion lernen müssen. Wenn wir es nicht gelernt haben zu warten, dann werden wir in Ungeduld immer wieder sein. Und Geduld zu lernen, das ist eine schwere Sache. Und doch, wenn jemand ja in der Nachfolge wirklich treu sein möchte, so ist das Warten eine Sache, die oft da ist. Und jetzt Kapitel 41. Es geschah aber nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum. Und siehe, er stand am Nil. Und siehe, aus dem Nil stiegen 7 schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils. Und die 7 hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 schöne, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Er schlief aber wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, da wuchsen 7 Ähren auf einem einzigen Halm. Die waren voll und gut. Ich habe nachgeschaut. irgendwie wachsen da in Ägypten solche Ähren, aus einem Halm 7 Ähren kommen daher heraus. Bei uns kennt man das normalerweise nicht so stark, aber das gibt es. Vers 6, und siehe, nach diesen, da sprossen 7 Ähren, die waren dünn und vom Ostwind versenkt. Und die 7 dünnen Ähren verschlangen die 7 schweren und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und Pharao erzählte ihnen seinen Traum, aber da war keiner, der ihm dem Pharao deuten konnte. Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao, ich erinnere mich heute an meine Sünde. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus des Obersten der Leibwache, mich und den obersten Bäcker. Da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Dem erzählten wir es und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er seinen Traum besonders. Und so wie er es uns deutete, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Aber er ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Was für eine Veränderung. Dieser Josef, der wahrscheinlich bleich mittlerweile war und nicht mehr so gut ausgesehen hatte wie vorher, als die Frau des Potiphas ihn begehrte. Er wird plötzlich gerufen, und zwar von Pharao selbst. Nochmal zurück. In dieser Zeit, als Josef dort wartete, im Knast, wartete, dass dieser Mundschenk irgendwie was sagt. Ich kann mir so vorstellen, wenn der Mundschenk etwas gesagt hätte, sagen wir mal, er hätte dem Koch gesagt, ich habe im Knast einen jungen Burschen kennengelernt, der ist echt gut. Der ist jemand, der sich gut auskennt und sehr schnell Sachen lernt und er könnte dir eine gute Hilfe sein. Und Josef wäre befreit worden, vor 1,5 Jahren schon befreit worden, und wäre mit dem Koch ein Gehilfe und hätte dauernd dem Koch nur geholfen. Wäre das die richtige Lösung für Josef? Oder wäre er, was weiß ich, bei einem Buchhalter gelandet und hätte da Laufdienste verrichten müssen? Josef wäre zwar aus dem Knast draußen, aber sein Leben hätte auch nicht so einen Sinn gehabt. Josef musste 2 Jahre warten, bis zu diesem richtigen Augenblick. Er musste 2 Jahre warten, bis plötzlich der Befehl vom Pharao gekommen ist, holt mir Josef hierher, aber schnell. Er musste warten bis zu diesem Augenblick. Und jemand hat gesagt, wahrscheinlich war es genau der Augenblick, wo Josef sagte, egal, ob ich auch das ganze Leben hier im Knast bleiben muss, ich will einfach hier das tun, was Gott mich beauftragt zu tun. Und als er bereit war, auch das ganze Leben dort zu verbringen, da kam der Befehl, das hat einer so gesagt, eine Auslegung, da kam der Befehl, dass er rauskommt aus dem Knast und bei Pharao ja, sich vorstellen sollte. Ja, und jetzt ist Josef da, vor dem großen Pharao, bietet heute Morgen ja, dem Pharao ein bisschen so versucht, mit Bush zu vergleichen. Ich denke, es ist kein guter Vergleich. Bush war ein mächtiger Mann, der mächtigste wahrscheinlich in der Welt. Aber der Pharao war wesentlich mächtiger. Der Pharao war wirklich jemand, der Alleinherrschaft hatte. Bush muss sich dann mit, was weiß ich, wie vielen Senatoren sich durchschlagen und so weiter, den kritisieren und so weiter. Es wagte keiner, den Pharao zu kritisieren. Eine Kritik und die Person ist tot. Er war wirklich der Herrscher in dem Land, in Ägypten. Ägypten, das Weltreich zur damaligen Zeit. Da war alles andere gar nichts. Ägypten war das Land, in dem ja, die Elite sich traf. Das war das Zentrum der Welt damals sozusagen. Und dieser Pharao, er ruft Josef zu sich. Und natürlich muss er erstmal gekleidet und was weiß ich werden. Er kann nicht vor dem Pharao so erscheinen, wie er da war, in seinen Klamotten, die zerrissen waren. Das war nicht drin. Aber er ruft ihn ganz schnell aus dem Loch heraus. Plötzlich ist er von unten ganz nach oben gerufen worden. Zur Zeit, als Gott sagte, jetzt ist der Augenblick da. Das war die Zeit, wo Gott es dem Mundschenk in den Sinn brachte. Ey, denk doch daran, was du damals versprochen hast. Es war Gottes Geschichte, die hier geschrieben wird. Was wir in unserem Leben erleben. Es ist Gottes Geschichte, die geschrieben wird. Und wir denken oft, ja, wir sind hier in unserem Trott. Aber Gott ist weit oben. Und er schreibt seine Geschichte mit uns. Und es sind oft Striche, die ein bisschen unten sind, oft Striche, die nach oben gehen. Aber Gott schreibt Geschichte. Und das war der Augenblick, wo Josef von unten wieder hochkommen sollte. Wo er bereit war auf den nächsten Schritt. Und ich denke, es ist wichtig zu erkennen, was hier passiert. Gerade, wo es jetzt hier um Deutung der Träume geht, wo es um Träume geht insgesamt. Wir erinnern uns, vorher war Josef da ganz schnell, ganz laut vor seinen Brüdern und seinem Vater. Ey, ich habe Träume gehabt und so ist es. Er hat sie ganz weit nach vorne posaunt und alle sagten, hey, der Träumer kommt da. Hat ihm kein gutes Bild gerückt, kein gutes Licht gerückt. Aber jetzt ist er wieder da, sind wieder Träume da, aber er ist anders geworden. Gott hat ihn verändert in dieser Zeit. Es war eine lange Zeit, aber Gott hat ihn verändert. Er war nicht mehr derjenige, der mit Träumen angibt. Er ist derjenige, der gelernt hat. Schauen wir das weiter an. Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Pharao sagt, ey, ich habe gehört, du bist spitze im Deuten von Träumen. Du hast eine bestimmte Begabung, um zum Beispiel diese Träume zu deuten. Er hat gesagt, du bist ein cleverer, intelligenter und ja, du kannst Träume deuten. Ich habe jetzt hier so viele Traumdeuter vor mir stehen gehabt und die intelligentesten Menschen in meinem Reich und die konnten mir nicht sagen, was dieser Traum bedeuten soll. Man konnte ja sagen, ey, ist doch nur ein Traum. Was soll das denn? Sich da so viel Mühe zu machen. Gut, ein Albtraum vielleicht, aber ist ja nur ein Traum. Aber Pharao wollte wissen, was es ist. Und keiner konnte ihm eine Antwort geben. Bis dann Josef vor ihn gebracht wird. Und Josef, der steht da vor dem Pharao jetzt. Und der Pharao sagt, ey, du kannst Träume deuten. Und die Leute sagen, ja, kann ich. Habe ich schon mal gemacht. Ist in Erfüllung gegangen. Nein, so ist er nicht vor Pharao. Er widerspricht ihm förmlich. Er sagt, das steht nicht bei mir. Und er sagt da ein Wort, es ist eigentlich nur ein Wort, das er sagt. Im hebräischen Text ist das nur ein einziges Wort, das da geschrieben steht. Und dieses Wort kommt nur insgesamt zweimal im Alten Testament vor. Das Wort, das heißt Biladai. Und das Wort hat auch schon mal sein Ururvater oder Ururvater gebraucht. Und zwar war das Abraham. Und zwar in 1. Mose 14. Da ist dieses Ereignis, dass Lot und die Leute aus Sodom, die sind da verhaftet worden und weggeführt von diesem Reiterschar. Und Abraham ist ihm hinterher, hat alle Leute befreit, alles haben gut abgenommen. Und da kommt er zurück und er trifft diesen König von Sodom. Und dann haben sie eine Unterhaltung miteinander. Und da heißt es im Vers 22, Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, das Wort Biladai, nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Und dieses Wort, nichts für mich, heißt so viel wie, ich will keine Ehre für mich, ich will nichts davon haben, kein bisschen davon. Und dieses gleiche Wort gebraucht auch Josef hier vor dem Pharao. Er sagt, nichts für mich, keine Ehre für mich. Ich nehme diese Ehre, die du mir jetzt hier gibst, nicht in Anspruch. Nicht ich kann Träume deuten. Und ich will kein bisschen Ehre für mich haben. Nichts für mich. Und ich denke, es ist eine sehr interessante Einstellung, die Josef hier hat. Er will keine Ehre haben. Er will kein bisschen Ehre haben. Und ich dachte da an Jesus. Josef ist ja so ein Typus für Jesus. Und auch Jesus ist auf diese Erde gekommen, nicht um hier Ehre zu haben von Menschen. Er ist nicht gekommen, um hier bedient zu werden. Er ist der Schöpfer Gott. Er ist der Allmächtige. Aber er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ich denke da an die Worte, die Paulus an die Philipper schreibt. Und die finde ich, die sind so ideal getroffen. Philipper Kapitel 2. Ich lese von Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus sagt, indem er auf diese Erde gekommen ist, ich will keine Ehre für mich haben. Und von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz sehen wir dieses über ihm so schweben. Keine Ehre für mich. Ich will keine Ehre haben. Er ist gekommen, um zu dienen. Er sah die anderen. Er hat aber nicht für sich etwas getan. Ich denke dann die Versuchung in der Wüste, dass der Teufel ihm sagt, mach doch aus Steinen Brot. Jesus sagt, nein, ich mache hier nicht Brot aus Steinen für mich. Es war ihm ein leichtes, Wasser in Wein zu verwandeln. Er hat dann nur gesagt, füllt das Wasser hinein und das war Wein. Es war ihm ein leichtes, Leute zu heilen. Aber als es darum ging, dass er für sich Brot machen sollte, dann sagte er, nein, keine Ehre für mich. Ich gebrauche meine Wundermacht nicht dazu, um etwas für mich zu machen. Die Ehre sollte alleine Gott haben. Und er war ein Diener hier auf dieser Erde. Keine Ehre für mich, nichts für mich. Josef ist ein Vorbild in der Richtung, indem er sagte, ich will keine eigene Ehre haben. Und auch selbst am Kreuz, als Jesus dort angenagelt hängt, denkt er nicht an sich. Er denkt an seine Mutter, er denkt an andere. Er denkt sogar an diesen Schächer am Kreuz, an den, der ein Verbrecher war, der gemordet hat. An den denkt er, aber er denkt nicht an sich. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus denkt an die anderen. Er wollte keine Ehre für sich haben. Und Josef sagt, ich will keine Ehre haben. Nicht ich will dir diese Deutung geben, denn Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Gott will etwas dir sagen. Ich bin nur das Medium. Ich bin derjenige, das dir übersetzt. Aber die Träume kamen von Gott und Gott will dir etwas sagen. Und das ist eine Sache, die wir auch zu lernen haben. Und ich denke jetzt an Josef, der nachher zum Vizekönig wurde, der alle Macht hatte. Dieser Emporkömmling aus dem Knast zu dieser höchsten Position, die einer haben konnte in Ägypten, außer halt der Pharao selbst. Die Leute, die haben ihm gehorcht. Die Leute haben getan, was er sagte. Nicht, weil er jetzt diese Macht nur verliehen bekommen hat, sondern weil seine Einstellung richtig war. Es war nicht unüblich, dass da auf einmal Leute verschwanden, die wurden umgebracht. Und wir lesen das später, dass Könige, was weiß ich, ermordet werden, nur so. Aber hier ist Josef, jemand, der von ganz unten nach oben kommt. Und alle Leute achten ihn. Josef ist mit 30 Jahren hier zum Pharao gerufen worden. Er ist mit 110 Jahren gestorben. 80 Jahre hat er dem Pharao als höchste Instanz gedient. 80 Jahre lang war er der Vizekönig von Ägypten. Eine lange Zeit. Und wir lesen nirgends etwas Negatives darüber. Und es war das deswegen, weil er sagte, ich will keine Ehre haben. Es geht nicht um mich. Ich bin ein Diener. Und wenn wir später sehen, wie Josef es ist, der dort sitzt und seinen Brüdern das Korn verkauft, hatte er es nötig, dort am Schalter zu sitzen und zu verkaufen? Er, der Vizekönig, hatte es wirklich nötig, dass er das da machen muss? Hat er nicht genug Knechte gehabt? Aber er war einer, der diente, der immer darauf bedacht war, zu dienen den anderen. Nicht um sich selbst bedient zu werden. Er hatte wirklich alle Macht. Und es heißt ja dann später, das werden wir heute nicht lesen, ich werde das nicht behandeln, aber es heißt dort, dass alle sich vor ihm niederwerfen sollten. Er war wirklich der Herrscher unter dem Pharao. Er hat wirklich alle Macht gehabt. Und er ist derjenige, der immer noch Korn verkauft, der immer noch sich selbst kümmert um die Angelegenheiten, der nicht sich groß einen Sessel, einen Thron gemacht hat und dort regiert und nur Befehle gibt. Er ist jemand, der auch noch immer praktisch anfasst, auch schon Jahre später, wo er schon wirklich bestätigt und erkannt ist als der Vizekönig. Er ist hier jemand, der sagt, keine Ehre für mich. Er war der erste Staatsdiener in dem wahren Sinn des Wortes. Er hat gedient. Die anderen, die wurden bedient. Oder viele werden bedient. Er hat gedient. Ich lese jetzt noch schnell diesen Abschnitt durch, weil das ist ein Abschnitt. Kommen dann zum Ende. Da sprach der Pharao zu Josef, siehe, in meinem Traum stand ich am Ufer des Nils und siehe, da stiegen aus dem Nil 7 wohlgenährte Kühe von schöner Gestalt herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach innen stiegen 7 andere Kühe herauf, dürftig und von sehr hässlicher Gestalt und magerem Leib. Im ganzen Land Ägypten habe ich keine so hässliche gesehen. Und diese mageren, hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten wohlgenährten Kühe. Und als sie aber diese verschlungen hatten, merkte man nichts davon, denn sie waren so hässlich wie zuvor. Da erwachte ich. Und ich sah weiter in meinem Traum und siehe, 7 volle und gute Ähren wuchsen auf an einem einzigen Halm. Und siehe, nach innen sprossen 7 dürre Ähren hervor, mager und vom Ostwind versenkt. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 guten Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir erklären. Da sprach Josef zu Pharao. Was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Ich sagte schon, Gott schreibt Geschichte Und Josef erkennt das und sagt, Gott macht hier Sachen. Die 7 schönen Kühe und 7 Jahre sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind auch 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen heraufkamen, und sind 7 Jahre, ebenso die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren, es werden 7 Hungerjahre sein. Darum sage ich zu dem Pharao, Gott hat dem Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, es kommen 7 Jahre, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihnen werden 7 Hungerjahre eintreten und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten. Und die Hungersnot wird das Land aufzehren, sodass man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land wegen der Hungersnot, die danach kommt. Denn sie wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen und er lasse in den 7 Jahren des Überflusses den 5. Teil des Ertrags erheben vom Land Ägypten. So soll man alle Nahrung dieser 7 künftigen guten Jahre sammeln und Getreide speichern zur Verfügung des Pharaos und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die 7 Hungerjahre, die im Land Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Dieser Mann, noch vor einigen Stunden im Gefängnis, steht hier vor Pharao und sagt Pharao, was er zu tun hat. Dieser Mann, der deutet die Träume, aber sagt auch ganz genau, was er genauestens tun sollte. Und zwar sagt er ganz genau, was kommen wird und wie man dem Abhilfe schaffen kann. Es ist Gottes Geist, der durch diesen jungen Mann wirkt. Und er hat die Erkenntnis von Gott, wie da zu handeln wäre, damit das Land nicht ganz umkommen soll durch die Hungersnot, die kommen würde. Was mir hier so aufgegangen ist, wir brauchen Gottes Geist, um Gottes Wort weiterzugeben. Wir brauchen Gottes Geist auch, um ganz praktische Sachen zu tun, ganz praktisch zu handeln. Und das war der Geist Gottes, der es ihm offenbarte. Später lesen wir, als es um Stiftshütte ging, wie gebaut werden sollte, dann werden da Leute genannt, von Gott persönlich genannt. In ihnen ist der Geist Gottes, wird dann gesagt, die Goldschmiede arbeiten zum Beispiel zu tun oder die Stiftshütte aufzubauen. Gottes Geist war wichtig, auch für die praktischen Arbeiten. Und egal wo wir sind, egal welche praktischen Arbeiten wir in unserem alltäglichen Leben machen, wir brauchen Gottes Geist dazu. Wir können sagen, wir können es alleine machen, sicher. Aber wir brauchen Gottes Geist, um es richtig zu machen. Und es war der Geist Gottes, der Josef es geschenkt hatte, zu erkennen, wie gehandelt werden müsste, damit diese Hungersnot nicht das ganze Land kaputt macht. Man hätte noch viel darüber sagen können. Ich sehe nur die Zeit und ich meine, es ist auch genug gesagt worden. Josef, dieser Mann, der immer wieder von unten nach oben gekommen ist, weil Gott mit ihm war und weil er von Gott gelernt hat und ja auf durch Gottes Geist geführt wurde. Dieser Mann von dem Knast bis hin zum Pharao nach oben wurde so geführt, weil Gott seinen Plan ausführen wollte. Schon Jahre zuvor, ich weiß nicht wie viele Jahre, vielleicht waren es 100 Jahre, da hat Gott zu Abraham gesagt, dass sein Volk in Ägypten sein wird. Und es ist hier mit Josef, diesem verkauften Sklaven, da macht es Gott wahr, dass es so passiert. Und durch Josef ist eine bestimmte Zeit in Ägypten eingeleitet worden, die wiederum Heilsgeschichte Gottes ist. Und wir leben auch in einer Zeit, wo Gott Geschichte schreibt. Wir leben in den letzten Tagen. Das lesen wir in der Bibel ganz deutlich. Es sind die letzten Tage. Und Gott möchte auch durch uns wirken. Und ich wünsche es mir so sehr, dass noch viele das Wort Gottes hören. Und vielleicht sind wir die Instrumente, die das sein können, dass das Wort Gottes verbreitet wird. Vielleicht können wir irgendwo Zeichen setzen in dieser Welt, dass die Leute merken, dass wir von Gott geleitet sind. Josef hat diese Zeichen gesetzt. Er hat es deutlich gemacht, dass Gott durch ihn wirkte. Und wir können es auch deutlich machen. Vielleicht auch nur in Kleinigkeiten. Vielleicht auch in praktischen Sachen. Aber wir können es deutlich machen, dass Gott wirkt und dass er auch in unserer Zeit genauso der mächtige Gott ist und der zu seiner Zeit seine Gemeinde zu sich holen wird.